jetzt beginnen. Herzlich willkommen. Wir begrüßen den stellvertretenden Regierungssprecher Herrn Büchner und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Es gibt eine Reihe von Ankündigungen. Herr Büchner hat die öffentlichen Termine des Kanzlers mitgebracht und es gibt drei Reiseankündigungen. Die ziehen wir voran und dann kommen wir zu Ihren Fragen. Bitte.
Ja. An dieser Stelle wie immer ein Blick auf die öffentlichen Termine des Bundeskanzlers in der kommenden Woche. Am kommenden Dienstag, den 3. Dezember, empfängt der Bundeskanzler um 11 Uhr die deutsche Mannschaft der diesjährigen internationalen Weltmeisterschaften der Berufe, den World Skills, im Bundeskanzleramt. Vom 11. bis 14. September 2024 nahmen gut 1.400 junge Fachkräfte aus rund 70 Ländern und Regionen an den World Skills in Lyon teil. Das deutsche Team aus 44 jungen Fachkräften trat in 39 Disziplinen an. Der Bundeskanzler ist Schirmherr der deutschen Berufe-Nationalmannschaft, die in diesem Jahr einmal Gold, fünfmal Silber, dreimal Bronze sowie 22 Exzellenzmedaillen gewonnen hat. Insgesamt erhielten 31 Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Auszeichnung. Nach der Begrüßung der deutschen Mannschaft wird der Bundeskanzler eine kurze Rede anhalten. Anschließend präsentieren einige Medaillengewinner ihre Werkstücke. Interessierte können sich die Veranstaltung im Livestream unter www.bundesregierung.de anschauen. Am Mittwoch, den 4. Dezember, tagt zunächst um 11 Uhr das Kabinett unter Leitung des Bundeskanzlers. Von 13 bis 14.15 Uhr wird er sich bei seiner dritten Regierungsbefragung in diesem Jahr den Fragen der Bundestagsabgeordneten im Plenum stellen. Wie bei der Regierungsbefragung üblich, wird der Bundeskanzler zu Beginn ein Statement zu einem aktuellen Thema halten. Daran schließen sich Fragen der Abgeordneten an. Am Donnerstag empfängt der Bundeskanzler Vertreterinnen und Vertreter von aller von der Bundesregierung unterstützten zivilen Freiwilligendienste im Bundeskanzleramt. Das Gespräch mit dem Bundeskanzler findet, nicht ganz zufällig, am Internationalen Tag des Ehrenamtes statt. Die Vereinten Nationen haben bereits 1985 den 5. Dezember als Gedenk- und Aktionstag zur Anerkennung und Förderung ehrenamtlichen Engagements ins Leben gerufen. Jährlich leisten derzeit ca. 90.000, zumeist junge Menschen, einen Freiwilligendienst ab. Das großartige gesellschaftliche Engagement dieser vielen Freiwilligen und ihr Beitrag zum Gemeinwohl wie auch zum gesellschaftlichen Zusammenhang sollen bei diesem Termin gewürdigt werden. In einem moderierten Gespräch in größerer Runde nimmt sich der Bundeskanzler daher nächste Woche Zeit, um sich aus erster Hand über die Arbeit der Freiwilligendienste zu informieren und sich offen mit den Freiwilligen auszutauschen. Bitte beachten Sie, diese Veranstaltung ist nicht presseöffentlich. Das sind auch schon alle Termine.
Danke. Dazu gibt es eine Frage, glaube ich. Habe ich das richtig gesehen? Zu den Terminen, Ihre Frage? Gibt es Fragen zu den Terminen? Das ist nicht der Fall. Dann machen wir gleich weiter mit den Reiseankündigungen vom BMWK, BMI, AA. Frau Einhorn.
Ja, vielen Dank. Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck reist vom 1. bis 4. Dezember, also von Sonntag bis zum frühen Mittwochmorgen, nach Kenia. Im Mittelpunkt seiner Reise steht der 5. German African Business Summit, kurz GAPS, in Nairobi, den er am 3. Dezember eröffnen wird. Der deutsch-afrikanische Wirtschaftsgipfel, der in diesem Jahr vom 2. bis 4. Dezember stattfindet, in der Wirtschaftsmetropole Kenias Nairobi, ist die wichtigste Wirtschaftsveranstaltung Deutschlands in Afrika. Minister Habeck wird Gespräche mit hochrangigen kenianischen Regierungsvertretern führen, unter anderem mit dem Handelsminister Salim Mvurya. Darüber hinaus wird er vor Ort Vertreterinnen und Vertreter der Zivilgesellschaft zum Gespräch treffen. Zentrale Themen seiner Reise sind der Ausbau der erneuerbaren Energien mit Fokus auf Geothermie, die Fachkräfteausbildung sowie die Start-up- und Digitalwirtschaft. Dazu besucht der Minister eine Geothermieanlage sowie Unternehmen, die auf die Fachkräfteausbildung spezialisiert sind und wird sich mit kenianischen Start-up-Unternehmern austauschen. Der Minister reist in Begleitung von Mitgliedern des Deutschen Bundestags sowie einer Wirtschaftsdelegation.
Danke. Gibt es Fragen dazu? Herr Jung.
Wer wird Teil der Wirtschaftsdelegation?
Ich hatte schon überlegt, ob ich die Antwort gleich vorwegziehe, aber wollte dann doch auf die Frage warten.
Danke.
Es sind, also wie immer können wir die genauen Teilnehmer erst nennen, wenn der Flieger gestartet ist. Es sind Vertreterinnen und Vertreter aus den Bereichen Energie- und Umwelttechnik dabei, aus der Informations- und Kommunikationswirtschaft, vom Tourismus und der Digitalwirtschaft.
Und wird der Vizekanzler erwarten, dass es auch zu kontroversen Themen gehen wird? Ich meine, afrikanische Staaten sind für die Kritik einer deutschen Regierung bekannt in Sachen Gaza-Politik.
In Sachen
Gaza-Politik, internationales Recht.
Verstehe. Also ich kann den einzelnen Gesprächen natürlich nicht vorgreifen. Die Themen, die im Mittelpunkt stehen, habe ich genannt. Das sind wirtschaftliche Themen. Das ist ja auch Anlass der Reise, der Business Summit. Kenia und auch Afrika insgesamt ist ein sehr interessanter Markt für Deutschland mit vielen eben Start-up-Unternehmen, mit einer jungen Bevölkerung, wichtigen Wachstumsmärkten und auch viel Potenzial für erneuerbare Energien. Und insofern werden diese Themen im Zentrum stehen. Aber natürlich die Themen, die dann von der Gegenseite auch angesprochen werden, das müssen wir abwarten. Und ansonsten, wie gesagt, stehen auch Gespräche mit der Zivilgesellschaft auf dem Plan. Und auch hier wird ein bunter Strauß an Themen wahrscheinlich angesprochen.
Dann haben wir eine Ankündigung von Herrn Kall.
Ja, Bundesinnenministerin Nancy Faeser reist am Montag und Dienstag nach Griechenland, um politische Gespräche zu führen, unter anderem mit dem griechischen Innenminister und dem griechischen Migrationsminister. Natürlich stehen im Mittelpunkt dieser Gespräche die Umsetzung des gemeinsamen europäischen Asylsystems, auf das sich ja die Europäische Union nach langen Verhandlungen einigen konnte. Und Sie wissen, wie wichtig der Bundesregierung und der Bundesinnenministerin die schnellstmögliche Umsetzung des GEAS ist. Da geht es um mehr Kontrolle, bessere Registrierung, auch bessere Verteilung in Europa, einen starken Schutz der Außengrenzen. Und insofern geht es darum, da zu einer schnellstmöglichen Umsetzung und bestmöglichen Zusammenarbeit zu kommen, gerade auch mit den Staaten entlang des Mittelmeers. Und darüber wird sie in Griechenland beraten.
Gibt es Fragen dazu? Herr Jessen.
Beim Bootsunglück in der Ägäis sind wohl 9 Menschen ums Leben gekommen. Wird das Thema der Gespräche sein? Wie ist die Situation in griechischen Lagern wie auf Lesbos, soweit die noch betrieben sind? Ist das Inhalt der Gespräche?
Ja, also die Gespräche werden natürlich auch darum gehen, wie die Zustände, die Situation da sind, was man auch zur Verbesserung tun kann. Gerade das gemeinsame europäische Asylsystem dient ja dazu, auch humanitäre Standards abzusichern und rechtsstaatliche Standards an den Außengrenzen und auch die grenzpolizeiliche Zusammenarbeit zu verstärken. Natürlich mit dem Ziel, dass auch weniger Menschen da bei der gefährlichen Überfahrt sterben, dass Schlepperbanden erfolgreich bekämpft werden, dass legale Wege bestehen und gleichzeitig rechtsstaatliche Standards. Und das ist ein wichtiges Thema bei dem Besuch.
Ja, und die Zahl, die ich vorhin genannt hatte, das sind klingt nicht so viel, aber im vergangenen Jahr waren es, glaube ich, 49.000 Ankünfte, die übers Mittelmeer kamen und eine hohe Zahl dann eben doch von Menschen, die zu Schaden kamen. Wie sieht konkret die Strategie der Bundesregierung von Frau Faeser aus, diese dramatische Situation humanitär zu erleichtern? Besseres Wort fällt mir jetzt nicht ein.
Ja. Dafür, wie gesagt, auch dafür ist das gemeinsame europäische Asylsystem von sehr großer Bedeutung aus unserer Sicht, weil es ja gerade, wie gesagt, humanitäre Standards, rechtsstaatliche Standards an den Außengrenzen sichert. Und die Zusammenarbeit zwischen den Küstenwachen, zwischen den Grenzpolizeien ist sehr wichtig, damit es eben zu diesen Todesfällen auf dem Mittelmeer nicht mehr kommt.
Dann haben wir noch eine Ankündigung von Herrn Wagner.
Ja, vielen Dank. Ich kann Ihnen gleich 2 Anreisen ankündigen. Zum einen wird die Außenministerin am Sonntag, dem 1. Dezember, zu einem Arbeitsbesuch nach Peking in die Volksrepublik China aufbrechen. Sie wird dort am Montag ihren Amtskollegen Wang Yi zum strategischen Dialog treffen. Geplant sind daneben noch weitere politische Gespräche und unter anderem auch ein Treffen mit deutschen Wirtschaftsvertreterinnen und Vertretern. Naturgemäß wird im Fokus ihrer Gespräche vor allen Dingen bilaterale Themen, aber eben auch außen- und sicherheitspolitische Themen und Themen deutscher und europäischer Interessen stehen. Und es wird natürlich auch um den russischen Angriffskrieg in der Ukraine gehen. Nach ihrem Besuch in China wird Außenministerin Baerbock dann von China direkt weiter zum 2-tägigen Treffen der NATO-Außenministerinnen und Außenminister in Brüssel reisen, die ja dort nächsten Dienstag und Mittwoch tagen. Auf der Agenda dieses Treffens steht vor allem die fortgesetzte Unterstützung der Alliierten für die Ukraine. Zudem werden die Gefährdungslage durch hybride Angriffe sowie Russlands und die immer engere Kooperation mit China, Nordkorea und Iran dort ein Thema sein. Die Alliierten werden auch eine verstärkte Zusammenarbeit mit den südlichen Nachbarn beraten.
Danke. Dazu Fragen, bitte.
Mario Kubina von der ARD. Eine Frage zur Delegation, die Sie eben haben anklingen lassen, Herr Wagner. Die Wirtschaftsdelegation, die Ministerin begleitet, oder habe ich es falsch verstanden? Wirtschaftsvertreter?
Dann habe ich mich vielleicht falsch ausgedrückt. Sie wird vor Ort Vertreterin und Vertreter der deutschen Wirtschaft treffen.
Und können Sie das näher erläutern, welche Unternehmen?
Das kann ich jetzt auch hier nicht erläutern. Können wir gerne dann im Nachgang nochmal sehen, ob wir Ihnen da was nachliefern, dass zumindest Treffen stattgefunden hat.
Okay. Dann noch eine Frage. Es sind ja offenbar auf europäischer Ebene in Vorbereitung Sanktionen gegen Firmen mit Sitz in China, die in die Drohnenproduktion involviert sind und solche Drohnen dann auch dem russischen Aggressor zur Verfügung stehen. Wird das auch Thema sein?
Also dazu hat sich die Außenministerin ja in der Vergangenheit auch schon eingelassen. Ich habe ja gesagt, das Thema des russischen Angriffskriegs in der Ukraine wird vor Ort sicher auch ein wichtiges Gesprächsthema sein, naturgemäß. Sie wissen, wie wir zur Unterstützung von Dritten für Russland stehen. Ich kann jetzt aber natürlich hier den Gesprächen nicht vorgreifen, genauso wie ich auch den innereuropäischen sozusagen Gesprächen zu möglichen Konsequenzen daraus vorgreifen kann. Aber wir haben ja immer gesagt, dass der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine die Kerninteressen Europas verletzt. Und insofern muss eine solche Unterstützung auch Konsequenzen haben.
Und das wird Frau Baerbock aber auch offensiv thematisieren, die indirekte Unterstützung für den Angriffskrieg als solche.
Sie wird mit ihrem chinesischen Amtskollegen sicher auch über das Thema russischer Angriffskrieg in der Ukraine sprechen.
Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also ein Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
So, dazu gab es noch mehrere Nachfragen. Herr Delfs, dann ja.
Herr Wagner, die Reise kam ja jetzt relativ kurzfristig, glaube ich, ist die relativ kurzfristig geplant worden. Können Sie kurz erläutern, was genau jetzt, warum die Reise so kurzfristig stattfindet? Und sie ist auch relativ kurz eigentlich, nicht? Das ist ja im Grunde nur ein Tag, den sie da sein wird. Trifft sie dann noch irgendwelche Menschenrechtsgruppen? Das gehört ja normalerweise zum Programm eines deutschen Besuchs in China.
Das waren jetzt mehrere Fragen im einen, aber ich probiere es mal ordentlich aufzurollen. Also die Ankündigung gegenüber den mitreisenden Journalistinnen und Journalisten mag kurzfristig gewesen sein. Es ist ja so, dass die Außenministerin, das ist glaube ich jetzt das dritte ausführliche Treffen mit ihrem chinesischen Amtskollegen dieses Jahr, nach dem Treffen am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz im Frühjahr. Dann haben sie sich am Rande der Generalversammlung in New York bei den Vereinten Nationen gesehen. Dort hatte der chinesische Amtskollege auch nochmal seine Einladung erneuert, nach China zu diesen Gesprächen zu kommen, und das findet jetzt statt. Sie hatten auch gefragt nach der Frage der Länge des Besuchs. Ich habe ja auch ein Treffen der NATO in Brüssel angekündigt. Also naturgemäß ist es einfach so, dass der Kalender der Außenministerin natürlich durch die Terminlage so bestimmt ist, dass man danach dann die Reisepläne strickt. Aber wir sind sehr froh und es ist gut, glaube ich, dass diese Gespräche jetzt geführt werden, dieser strategische Dialog mit ihrem chinesischen Amtskollegen da in Peking. Und natürlich, das ist ja auch Teil unserer China-Strategie, sind Menschenrechte und die Einhaltung von Menschenrechten wichtiger Teil unserer China-Politik. Insofern können Sie davon ausgehen, dass das auch ein Thema sein wird in Peking. Ich habe Ihnen ja einen Teil des Programms angekündigt, andere Dinge sind noch im Fluss. Insofern warten wir jetzt mal die Reise ab und dann informieren wir noch mal ausführlich darüber, welche Termine Sie da wahrgenommen haben.
Bitte. Achso, noch eine Frage.
Und sagten Sie ja selbst schon, dass genau danach ja der Termin in Brüssel noch steht. Da würde natürlich der Verdacht naheliegen, dass Sie dann auch, also nicht nur über den Ukraine-Krieg redet mit Herrn Wang Yi, aber vielleicht ja auch so eine Art Mittlerfunktion zwischen der NATO und China in dem Fall spielt oder eine Übermittlungsfunktion. Also gibt es da irgendeinen Zusammenhang zwischen den beiden Termin und wird da auch die Strafzölle gegen chinesische E-Autos, wird das auch eine Rolle spielen bei den Gesprächen?
Also wir stimmen uns natürlich immer eng mit unseren Partnern ab. Sie haben vielleicht ja wahrgenommen, dass es ja auch ein Treffen der G7-Außenministerinnen und Außenminister letzte Woche gab und auch nochmal ein ausführliches Gespräch gestern mit der zukünftigen Hohen Vertreterin für die Außenpolitik der Europäischen Union, Katja Kallas, die hier in Berlin war. Danach dann eben das NATO-Treffen. Insofern ist das alles sehr gut eingebettet natürlich in unsere Partnerschaft und unser Bündnis mit unseren wichtigsten Partnern, wo wir uns eben auch zu Fragen im Indo-Pazifik und anderen Fragen abstimmen. der zweite Teil der Frage, helfen Sie mir auf die Sprünge. Ach so, da ging es um die Zölle. Also in der Frage verhandelt ja die EU-Kommission für uns, aber gehen Sie mal davon aus, dass bei den Gesprächen sicher alle möglichen Themen eine Rolle spielen. Ich kann jetzt den Gesprächen hier einfach nicht vorgreifen.
So, weitere Fragen dazu, bitte.
Ich wollte auch zu den EU-Zöllen fragen. Ist beantwortet.
Keiner, ja. Dann Herr Jung.
Ja. Hier. Auch nochmal zwei Punkte, Herr Wagner. Einmal den wirtschaftlichen Aspekt. Die Ministerin wird mitbekommen haben, dass VW sich aus Xinjiang zurückzieht aufgrund der Zwangsarbeit der Uiguren. Wie bewertet das denn eigentlich die Außenministerin und wird die Ministerin die Unterdrückung der Uiguren und die Zwangsarbeit dort ansprechen?
Vielen Dank für die Frage, Herr Jung. Also zu Ihrem zweiten Teil. Ich greife den Gesprächen nicht vorweg. Ich kann jetzt hier nicht schildern, wie welches Thema dort intoniert wird. Zu der Entscheidung des Volkswagen-Konzerns, da sehen Sie es mir nach, dass ich von dieser Stelle hier nicht unternehmerische Entscheidungen deutscher Unternehmen kommentiere. Wir haben das zur Kenntnis genommen.
Aber Sie kommentieren ja Menschenrechtslagen und Menschenrechte und das war ja mein Thema für die Bundesregierung. Sie meinten auch, Sie rechnen mit dem Thema Ukraine. Rechnen Sie denn auch mit dem Thema Gaza und dass die chinesische Seite die deutsche Unterstützung für Israels Krieg in Gaza kritisieren wird, sowie die unklare Haltung Deutschlands gegenüber den Entscheidungen des Internationalen Strafgerichtshofs?
Also vielleicht nochmal zurückkommt auf Ihre letzte Frage. Wir haben ja eine sehr klare Haltung zu den Uiguren und zu der Menschenrechtslage in Xinjiang. Die haben wir immer wieder klar benannt. Wir haben die chinesische Regierung regelmäßig dazu aufgerufen, mit den UN und mit dem Büro des Hochkommissars zusammenzuarbeiten. Da gab es ja einen Bericht, den Sie ja auch kennen, zur Lage der Uiguren und anderer ethnischer Gruppen in Xinjiang. Zur Frage Nahost, ich gehe davon aus, dass auch das natürlich ein Thema sein wird in China. Sie nehmen ja wahr, auch an den öffentlichen Äußerungen Chinas, dass ich glaube, die sozusagen auch die Lage in Nah- und Mittelost umtreibt. Wir setzen uns ja stark dafür ein, dass wir in eine Entwicklung kommen, wo wir den Konflikt dort langfristig gelöst bekommen. Und insofern ist China da natürlich auch ein wichtiger Ansprechpartner. Und Sie wissen auch, dass China ja ein ständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat ist und daher deshalb auch eine besondere Verantwortung für Frieden auf der Welt trägt. Insofern können wir nur begrüßen, wenn sich China da konstruktiv auch einbringt.
Frau Eckels dazu? Moment.
Meine Fragen wurden alle gestellt und beantwortet. Danke.
Dann Herr Ayash und Herr Steiner.
Nochmal zum Thema China. Ne? Wird die Frau Baerbock mit der chinesischen Führung zum Lage in Ostturkestan sprechen, dass dort die Menschenrechte und Unterdrückung gegen die Muslime in China? Wird das, kommt dieses Thema auch zum Gespräch?
Ja, ich habe ja eben schon gesagt, dass Menschenrechte ein wichtiger Teil unserer China-Politik sind und auch, dass wir Menschenrechte thematisieren mit der chinesischen Regierung. Und sehen Sie es mir nach, dass ich jetzt hier den Gesprächen, die die Außenministerin in Peking führen wird, Anfang nächster Woche nicht vorgreife.
Herr Steiner.
Ja, Herr Wagner, ich wollte einfach mal an einem konkreten Punkt, der China und Deutschland betrifft, nachhaken. Eines der zuletzt unter Sanktionen gestellten Unternehmen ist ja, wie will ich sagen, ein Innovationstransfer aus Deutschland, aus Königswinter, Limbach Motorenwerke, Flugmotoren, die jetzt in russische Drohnen quasi eingebaut werden, nachdem sie von chinesischen Eigentümern vor einer Weile gekauft wurden. Wie will Frau Baerbock in Zukunft denn verhindern, dass solch eine Art von Innovationstransfer stattfindet?
Steiner, sehen Sie es nach. Ich glaube, ich müsste hier auf die Kollegin des BMWK verweisen. Oder wenn wir noch was dazu nachzuliefern haben, müssten wir das nachliefern. Aber dazu kann ich mich jetzt hier detailliert nicht einlassen.
Aber der Fall ist ja jetzt nicht neu. Der ist ja seitens der US-Behörden damals relativ bekannt gemacht worden. Ist ja ein generelles Problem. Da würde ich gerne wissen, ob das Thema der Gespräche sein wird, dass man dort irgendwelche, ich sag mal, gemeinsamen Vorhaben, wie denn mit solchen Innovationsübernahmen durch chinesische Unternehmen umzugehen ist, da irgendwie dran anknüpft, ob das Thema sein wird oder nicht.
Also was ich sagen kann jetzt von dieser Stelle ist ja, und das habe ich ja vorhin getan, dass uns natürlich besorgt, wenn Drittstaaten den russischen Angriffskrieg unterstützen, ganz konkret, und sei es mit Dual-Use-Gütern oder sei es mit Waffen. Und in der Tat ist das dann eine Frage von ja auch der Umgehung bestehender Sanktionen, von der Durchsetzung dieser. Aber sehen Sie es mir nach, dass ich jetzt hier nicht detailliert auf diesen einen Fall eingehen werde.
Ihre Frage dazu? Zu dem Thema oder anderes Thema?
Anderes Thema.
Dann gibt es aber jetzt zu dem Thema keine Fragen mehr, zu China, denn dann betreten wir das freie Feld aller anderen Themen.
Hier noch die.
Ach so, nee, Entschuldigung.
Eine kurze.
Genau, Herr Büchner hat noch eine Vorabmitteilung und dann geht es ins Offene.
Nur kurz zur neuen EU-Kommission. Wir begrüßen, dass das Europäische Parlament am Mittwoch der neuen Europäischen Kommission zugestimmt hat. In der aktuellen Lage ist es besonders wichtig, dass die EU handlungsfähig ist. Nach der Abstimmung im Parlament wurde die neue Kommission gestern durch den Europäischen Rat ernannt und kann damit wie geplant am 1. Dezember ihr Mandat aufnehmen. Die Bundesregierung wünscht der neuen Kommission viel Erfolg.
Danke. Dazu eine Frage, Herr Steiner.
Ja, gibt es bereits Pläne von Herrn Fitto nach Berlin zu kommen, um sich hier nochmal persönlich vorzustellen und eventuelle Bedenken auszuräumen?
Da müssten Sie Herrn Fitto fragen.
Da ist mit Ihnen jetzt hier noch nichts vereinbart.
Mir ist nichts bekannt.
Dazu gibt es keine weiteren Fragen. Dann bitte Ihre Frage, Kollegin.
Ja, vielen Dank. Meine Frage an Herrn Büchner. Herr Büchner, vergangenen Montag beim G20-Gipfel in Rio de Janeiro hatte der Bundeskanzler ein Briefing gemacht und hat gemahnt, dass das Handelsabkommen zwischen den Mercosur-Staaten und der Europäischen Union beschleunigt werden sollte. Und wir wissen, dass Frankreich die Handbremse ist. Dienstag hat ein Parlamentarier in Frankreich das brasilianische Fleisch als Müll bezeichnet. Meine Frage, hat es nach dem G20 und heute ein Telefongespräch zwischen dem Kanzler und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron gegeben?
Wir sind zwar immer in einem sehr engen Austausch mit Frankreich und mit dem französischen Präsidenten, aber dazu ist mir nichts bekannt.
Dann zu diesem Thema gibt es keine weiteren Fragen mehr. Hierzu, Herr Jasch, anderes Thema. Dann ist Herr Kubina mit einem anderen Thema dran.
Ja, mit einer Frage an die Herren Wagner und Karl zum Bundesaufnahmeprogramm Afghanistan, ob es zutreffend ist, dass keine weiteren Fälle mehr geprüft werden und auch nicht geplant ist, dann noch jemanden aufzunehmen auf diesem Wege.
Wer fängt an?
Ich kann gern anfangen. Ich lassen Sie sich einmal meinen richtigen Zettel finden. Aber ich glaube, wir können soweit sagen, dass ja dieses Programm im Moment läuft. Ne? Es gibt ja immer weiterhin Menschen, die eine Aufnahmezusage haben und an deren sozusagen Transfer nach Deutschland weitergearbeitet wird. Insofern habe ich in der Hinsicht jetzt hier nichts anzukündigen. Aber vielleicht will Max Karl noch ergänzen.
Genau, das ist auch unser Stand, dass es Aufnahmezusagen gibt für besonders gefährdete Personen aus Afghanistan über das Programm und dass diese Aufnahmezusagen auch weiter erfüllt werden sollen, aber im Moment keine neuen Fälle dazukommen.
Keine neuen Fälle dazukommen heißt, weil man keine Fälle mehr prüft oder weil keine Anträge
eingereicht werden? Das heißt, dass es mal eine Konzentration drauf gibt, das umzusetzen, was Deutschland zugesagt hat, mit Aufnahmezusagen für Personen, die eben besonders gefährdet sind und diese Aufnahmen noch zu ermöglichen. Das ist der aktuelle Stand.
Also das heißt, das Programm läuft aus und die Altfälle darüber, in Anführungszeichen, werden abgearbeitet?
Darüber oder? Wird noch weiter beraten, aber im Moment geht es darum, die Zusagen, die gegeben wurden, sind zu erfüllen.
Auch mit Hilfe der Koordinierungsstelle, die bleibt?
Die daran weiter arbeitet, so wie die anderen Partner im Programm auch. Mhm.
Dazu, Herr Jung, bitte.
Ja, weil der Karl gerade die Zusagen angesprochen hat. Also, Herr Wagner, korrigieren Sie mich, wenn ich das falsch verstanden hatte, aber man wollte doch mit dem Aufnahmeprogramm seit Ende 2022 pro Monat 1000 gefährdete Personen aufnehmen. Jetzt sind wir mal großzügig. Nach Adam Riese wären das jetzt 24.000 in den letzten 2 Jahren gewesen. Die Realität, korrigieren Sie mich, ist 860 Menschen. Das heißt, das Delta ist 23.000 Menschen. Ist das das größte Fiasko der deutschen Aufnahmepolitik der letzten Jahrzehnte?
Naja, also Sie wissen ja, Herr Jung, dass BAP ein Teil der humanitären Aufnahmeprogramme mit Afghanistan ist. Da gibt es ja noch andere. Es gibt das Überbrückungsprogramm, es gibt das Ortskräfteverfahren und ich müsste Ihnen gleich nochmal die Insgesamtzahlen nachreichen. Aber wir haben ja eine fünfstellige Anzahl, wenn nicht, außer Max Karl hat die Zahlen präsent, aber eine fünfstellige Anzahl von besonders gefährdeten Menschen aus Afghanistan eine Aufnahme in Deutschland ermöglicht. Sie haben aber recht, und das haben wir ja von Anfang an gesagt, das Bundesaufnahmeprogramm war ja ein sehr neuartiges Verfahren, was wir da geschaffen haben, auch mit neuen Mechanismen unter Beteiligung der Zivilgesellschaft, unter wirklich sehr schwierigen Umständen in Afghanistan selbst. Dass wir uns in der Tat sozusagen höhere Zahlen da gewünscht hätten, aber eben auch den Realitäten vor Ort Rechnung tragen müssen, dass es eben im Einzelfall nicht immer sehr einfach ist, was Ausreisen aus Afghanistan selbst angeht, was dann die Umsetzung in Pakistan angeht. Und insofern arbeiten wir weiter, so wie Max Kall das eben ja auch geschildert hat, daran, dass die, die eine Aufnahmezusage bekommen haben, jetzt möglichst rasch nach Deutschland geholt werden. Vielleicht nochmal zurückkommt auf die Vorfrage, die insinuierte ja so ein bisschen, dass wir das Aufnahmeprogramm jetzt irgendwie vorzeitig beenden würden. Darüber ist weiterhin keine Entscheidung in der Bundesregierung gefallen. Es gilt, was wir uns im Koalitionsvertrag hervorgenommen haben, dieses Aufnahmeprogramm durchzuziehen. Und insofern arbeiten die Kolleginnen und Kollegen da weiter in guter Kooperation mit der Zivilgesellschaft dran.
Also ich will das nochmal unterstreichen. Dieses aktuelle Programm ist ein kleiner Ausschnitt der humanitären Aufnahmen aus Afghanistan. Wir haben etwa 35.000 Menschen aus Afghanistan aufgenommen über verschiedene Programme in den letzten Jahren. Das sind Ortskräfte mit Familienangehörigen, das sind Menschenrechtler, das sind Menschen, die aus anderen Gründen eben besonders an Leib und Leben gefährdet sind oder waren, besser gesagt, in Afghanistan. Und damit, nach allem, was ich weiß, lagen wir da innerhalb der EU auch immer weit vorne in den humanitären Aufnahmen aus Afghanistan. Insofern müssen wir uns da überhaupt keine Vorwürfe machen lassen. In dem aktuellen Programm sind es tatsächlich 864, mit den Kollegen gerade noch mal die aktuelle Zahl genannt. Aber das muss eben als Teil dieser 35.000 Aufnahmen gezählt werden. Und das muss natürlich auch in Zusammenhang gesehen werden mit all den Menschen, die wir ansonsten aus Afghanistan aufgenommen haben, die in Deutschland Asyl oder subsidiären Schutz erhalten haben. Und das ist natürlich auch noch mal eine große Zahl. Und insofern ist Deutschland da seinen humanitären Verpflichtungen auch nachgekommen. Außerdem immer gesagt, gerade bei den humanitären Aufnahmen, wo ja letztlich Deutschland entscheidet, wem wir in Deutschland Schutz geben können, spielt auch Sicherheit immer eine ganz zentrale Rolle. Deswegen haben wir diese Sicherheitsinterviews verstärkt, die Verfahren verstärkt, um eben Sicherheitsaspekten da auch die höchste Priorität zu geben. Und auch das ist aufwendig und dient aber dazu, hier keine Islamisten oder Gefährder nach Deutschland zu holen. Und auch das wird uns weiter wichtig bleiben in den Verfahren.
Aber Kall, hier geht es jetzt speziell um das Aufnahmeprogramm Afghanistan, genau, wo der Anspruch war, 24.000 Menschen in den letzten 2 Jahren herzuholen und es sind am Ende 864 gewesen. Darum, Herr Wagner, war ja die Frage, ob das die größte Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit deutscher Außenpolitik der letzten Jahrzehnte ist.
Das weiß ich zurück, Herr Jung, und ich glaube, das, was wir hier gesagt haben dazu, stellt es doch dar, wir haben über 34.000 Menschen aus Afghanistan eine humanitäre Aufnahme in Deutschland ermöglicht. In der Tat haben wir uns das Bundesaufnahmeprogramm vorgenommen, unter, wie ich ja jetzt nochmal gesagt habe, sehr widrigen Gegebenheiten vor Ort. Sicherheitsaspekte spielen da natürlich auch eine Rolle, aber insgesamt haben wir doch sehr vielen Menschen eine humanitäre Aufnahme in Deutschland ermöglicht.
Genau. Also nochmals, die Zahlen sind im Zusammenhang zu sehen mit allen Aufnahmen. Sicherheit ist da wichtig und Realitäten sind einfach wichtig. Das hat Herr Wagner ja gerade auch nochmal gesagt. Und die Realitäten in der Region, welche faktischen Ausreisemöglichkeiten es überhaupt gibt, für Menschen aus Afghanistan rauszukommen, diese Realitäten können wir nur sehr, sehr bedingt beeinflussen.
Und vielleicht, um nochmal einzuordnen, die Zahlen, die ja Max Kall eben auch erwähnt hat, also 35.000 sind eingereist und 48.000 haben wir die Aufnahme erklärt. Insofern sehen Sie auch nochmal das Delta, was da jetzt noch abzuarbeiten ist an Einreisen nach Deutschland.
Gab es dazu noch Fragen? Aufnahmeprogramm. Dann wechseln wir zu anderen Themen. Und bitte, fangen Sie an.
Moment. Die Deutsche Welland AA zur Lage in Georgien. 2 Fragen. Wie schätzen Sie die Sicherheitslage in Tiflis ein nach den heutigen Protesten, die heute Nacht stattgefunden sind und nach der Gewalt auf der Straße. Und es muss gestern ein Treffen gegeben haben zwischen den georgischen Präsidenten und westlichen Botschaftern. Können Sie das bestätigen? Und wenn ja, warum es da ging?
Also lassen Sie mich vielleicht einmal sagen, dass wir die Entwicklung in Georgien mit großer Sorge beobachten. Wir haben ja die Äußerungen des georgischen Premierministers, bis Ende 2028 keine Öffnung von EU-Beitrittsverhandlungen anzustreben und keine Finanzhilfen der EU mehr anzunehmen, zur Kenntnis genommen. Man muss, glaube ich, einmal konstatieren, dass der Beitrittsprozess wegen dem Rückschritt der georgischen Regierung auf dem Weg in Richtung EU seit Frühjahr 2024 de facto zum Erliegen gekommen ist. Sie haben wahrgenommen, dass ja auch der Europäische Rat das festgestellt hat. Aus unserer Sicht ist ganz klar, der EU-Beitritt Georgiens ist natürlich wie alle EU-Beitritte an klare Bedingungen und Reformen gebunden. Und für den Fall, dass Georgien diesen Weg wieder einschlagen wird, bleibt die Tür der Europäischen Union natürlich geöffnet. Was die Proteste gestern Abend anging, in der Tat kann man daran ja sehen, dass es viele Menschen gibt, die in Georgien gegen den Kurs der Regierung protestieren und eben auch zeigt, dass sich ein großer Teil der Bevölkerung eine Zukunft in der Europäischen Union wünscht. Und es ist natürlich das gute Recht der Menschen, dafür zu demonstrieren. Insofern erwarten wir auch, dass da bei den Sicherheitskräften von jeglicher Form von Gewalt Abstand genommen wird. Und ich glaube, jetzt ist ganz wichtig, dass man da in einen konstruktiven und politischen Dialog kommt über alle Spektren hinweg. Zu dem von Ihnen angesprochenen Treffen, da müsste ich mich jetzt gleich nochmal schlau machen, aber das liefere ich gerne nach.
Also es wird keine Reisewarnung für Tiflis oder für Georgien ausgesprochen in der absehbaren Zukunft. Wir schätzen die Lage, Sicherheitslage in Tiflis als sicher ein.
Ich müsste Sie da auf unsere Reise- und Sicherheitshinweise auf der Homepage des Auswärtigen Amts verweisen. Die werden ja ständig aktualisiert und natürlich gucken sich die Kollegen immer tagesaktuell die Sicherheitslage an. Und wenn da was anzupassen wäre, würden wir das anpassen.
Gibt es weitere Fragen zum Thema Georgien? Das ist nicht der Fall. Ihre Frage war zu einem anderen Thema nochmal. Ne? Dann
Frage an das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Die müssen da schon. Die nächste Klimakonferenz findet in Brasilien im Regenwald statt. Wird es dann im Zusammenhang mit dem Budget vom 25 das eine Rolle spielen, so dass es die Zahlen damit etwas in die Höhe gehen? Eine zweite Frage, wenn ich darf, steht schon das Budget für Brasilien für 2025 oder wird es noch gerechnet?
Ja, Frau Lacerra, vielen Dank für die Frage. Wie Sie wissen, steht der Haushalt fürs nächste Jahr ja noch unter Vorbehalt. Deswegen kann ich dazu noch gar nichts sagen. Und was die Zusammenarbeit mit Brasilien zum Thema Klimaschutz und insbesondere Amazonas-Schutz angeht, hatten wir ja schon kommuniziert, dass wir die Mittel für den Amazonasfonds, die unter Bolsonaro nicht ausgezahlt werden konnten, dass sie inzwischen ausgezahlt wurden. Da geht es um 35 Millionen. Da sind erst 20 Millionen, später nochmal 15 Millionen ausgezahlt worden inzwischen. Und genau damit haben wir diese Unterstützung, die wir 2008 ist der Fonds ja schon ins Leben gerufen worden, damals zugesagt hatten, auch erfüllt. Und wie es jetzt weitergeht, das obliegt tatsächlich den weiteren Haushaltsentwicklungen.
Und angenommen, das Geld wäre da, würde dann die Klimakonferenz im Belém do Pará, würde das dann überhaupt eine Rolle spielen in dem Budget oder würde es keine Rolle spielen?
Frau Lacerra, wie Sie wissen, stehen wir jetzt auch vor neuen Wahlen und ich kann da wirklich nichts zu sagen, was im nächsten Jahr sein wird. Es tut mir leid.
Dann habe ich Herrn Krämer, Herrn Delfs mit anderen Themen, glaube ich.
Ich würde gerne das Thema Iran aufmachen, vielleicht an Herrn Wagner. Heute gibt es Gespräche mit dem Iran zusammen mit Frankreich und Großbritannien. Können Sie uns ein bisschen sagen, was da zu erwarten ist?
Also ich kann gern bestätigen, dass heute ein Treffen unter anderem zum Thema des Nukleardossiers und auch anderen Fragen, zu denen wir uns mit Iran ja nicht einig sind, in Genf stattfindet. Sie wissen von unserer Seite auf Ebene des politischen Direktors des Auswärtigen Amts, Zu dem Gespräch jetzt selbst kann ich hier keine weiteren Details verkünden, aber ich kann Ihnen vielleicht mal so viel sagen. Es gab ja ein ähnliches Treffen schon in New York im September. Aus unserer Sicht geht es ja darum, sozusagen mit den Vertretern der neuen Regierung in Iran mal in Kontakt zu treten und da im Austausch auch unsere erheblichen Bedenken zum Ausdruck zu bringen zu den Themen, ich glaube, das hatte ich ja am Mittwoch hier auch schon ausgeführt, die da im Moment strittig sind zwischen uns und dem Iran.
Ich will nochmal nachhaken, es gibt den Bericht auf der IAEA, der durchgesickert ist, dass der Iran weitere Zentrifugen zur Anreicherung von Iran in die Anlagen installieren möchte. Können Sie dazu sagen, wie Sie die Lage einschätzen?
Also ich kann sagen, dass dieser Schritt eindeutig in die falsche Richtung geht. Der Iran stellt es ja so dar, dass er da reagiert auf eine Gouverneursratsresolution, die es ja gab im Rahmen dieser internationalen Organisation. Aber angesichts der Lage müssen wir wirklich sagen, dass Deeskalation seitens des Irans eigentlich Gebot der Stunde wäre. Man muss, glaube ich, auch nochmal unterstreichen, dass der Gouverneursrat da im Übrigen deutlich gezeigt hat, dass Iran ja einer Fehlunterschätzung unterliegt, dass seine rechtlichen Pflichten verhandelbar sind. Das sind sie nicht. Iran hält seine Pflichten aus dem sogenannten, jetzt wird's ein bisschen technisch, Comprehensive Safeguards Agreements ja dauerhaft nicht ein, und deshalb gibt es dort Handlungsbedarf, und deshalb hatten wir uns ja im Gouverneursrat der IAEO als E3 zusammen mit den EU, mit den USA entschiedene Resolutionen einzubringen, die nochmal diese Schritte oder Iran auffordert, entsprechende Schritte zu unternehmen, diese Nichteinhaltung von Pflichten abzustellen.
Dann Herr Toffinier zu dem Thema, hat sich erledigt. Dann neues Thema, Herr Jessen, dann Herr Schütze und dann geht's weiter in der Runde.
Ach so. Ja, Frage an Herrn Büchner zum Thema offene Feldschlacht. Der Bundeskanzler ist in seiner Entlassungsrede für Herrn Lindner am 6. November ja für den teilweise sehr harschen Tonfall kritisiert worden. War der Bundeskanzler zu diesem Zeitpunkt darüber informiert, in der Detailliertheit, auch wie wir es jetzt wissen, dass die FDP sozusagen mit martialischem Wording von Schlachtruf über D-Day eben bis zur offenen Feldschlacht eine innerkoalitionäre Kriegserklärung schon in Arbeit hatte?
Ich kann Ihnen nicht sagen, zu welchem Zeitpunkt der Bundeskanzler welchen Wissensstand hatte. Dazu weiß ich nichts.
Fühlt er sich, zumindest jetzt ist der Wissensstand ja allgemein verbreitet, fühlt er sich durch die jetzt bekannt gewordenen Tatsachen und Planungen der FDP in der Massivität und auch in der Artikulation seiner Kritik gegenüber der FDP-Führung bestätigt?
Also der Bundeskanzler fühlt sich durch die aktuellen Veröffentlichungen seiner Entscheidung bestätigt und er findet, dass er in diesem Zusammenhang richtig entschieden hat.
Herr Jung.
Herr Büchner, hatten Sie eigentlich persönlich Wissen von diesen D-Day-Planungen der FDP? Sie sitzen ja hier als FDP-Vertreter.
Ich äußere mich nicht zu internen Vorgängen.
Ja, Sie konnten ja ausschließen, dass Sie davon gewusst haben.
Ich äußere mich nicht zu internen Vorgängen.
Damit lassen Sie ja offen, dass Sie das vielleicht gewusst haben.
Ich habe alles dazu gesagt.
Danke.
Themenwechsel. Herr Schütze, glaube ich, hatte ich als Reihenfolge gesagt. Und dann gehen wir weiter.
Hallo, Schütze von der New York Times. Ich weiß nicht, ob das für das BMI ist oder das Verteidigungsministerium, aber ich wollte wissen, was für deutsche Schiffe in der Nähe von diesem Yipeng, von diesem chinesischen Frachter jetzt aktuell sind.
Also ich kann Ihnen erstmal für die Bundespolizei und die Bundespolizei See sagen, dass sie sich mit zwei Schiffen an der Aufklärung der durchtrennten Ereignisse rund um das durchtrennte Glasfaserkabel in der Ostsee beteiligt. Aber schon aus einsatztaktischen Gründen sagen wir jetzt nichts zu genauen Standorten der Schiffe und genauen sozusagen aktuellen polizeilichen Aktivitäten innerhalb dieser Ermittlungen. Wir arbeiten da mit Schweden und Finnland sehr eng zusammen mit dem Ziel, eben die Gründe aufzuklären, wie dieses Glasfaserkabel durchtrennt wurde.
Ja, seitens des BMVG kann ich mitteilen, dass unsere Schiffe der deutschen Marine keinen Überwachungsauftrag aktuell haben und da auch nicht beteiligt sind.
Herr Steiner, dazu noch, glaube ich, dann Frau Pauli und dann Herr Jessen.
Ja, jetzt erstmal noch dazu, danach noch ein anderes Thema. Herr Kalt, ich wollte das einfach ganz gerne verstehen. Dieser Einsatz dort oben oder die Tätigkeit der Bundespolizei See an der Stelle, wie ist das geregelt? Sie haben gerade gesagt, Sie arbeiten eng mit den schwedischen und finnischen Behörden zusammen. Ist da quasi eine Anforderung notwendig gewesen für eben, ich sag mal, polizeiliche Aktivitäten außerhalb deutscher Hoheitsgewässer? Oder wie muss ich mir das praktisch vorstellen?
Wie gesagt, diese Ermittlungen laufen in enger Abstimmung zwischen Schweden, Finnland und Deutschland. Und andere Einsätze in der Ostsee werden ja über diese maritimen Lagezentren auch koordiniert. Insofern ist das eine ganz eingespielte Zusammenarbeit der jeweiligen Polizeibehörden auf See. Und ich weiß nicht, was es da sozusagen an formaler Anforderung bedarf. Jedenfalls gibt es da eine enge Abstimmung und laufen die Ermittlungen auch gemeinsam.
Dann Frau Pauli, dann Herr Jessen.
Genau, auch noch mal ein anderes Thema. Eine Frage an das Bundesjustizministerium. Am Rande der Justizministerkonferenz gestern in Berlin hat die baden-württembergische Justizministerin einmal mehr die Herabsetzung des Strafmündigkeitsalters gefordert. Ich weiß, kein neues Thema, aber vielleicht noch einmal nachgefragt. Also die Ministerin selbst sagt, sie sieht einen deutlichen Aufwuchs von Straftaten, die durch Jugendliche unter 14 Jahren teilweise in Banden organisiert begangen wird. Und sieht da Nachbesserungsbedarf. Vielleicht könnten Sie noch mal erläutern, wie das der Bund sieht. Ich kenne in etwa Ihre Haltung und dann vielleicht aber auch noch mal erläutern, damit man das auch im O-Ton und im Bild hat, warum Sie das so sehen, wie Sie es sehen.
Also, wie Sie sagen, ist ja im Prinzip alles erst einmal bekannt. Das Thema haben wir im Blick. Wir beobachten die Situation. Mehr habe ich da allerdings auch gerade gar nicht hinzuzufügen.
Aber vielleicht noch mal kurz nachgefragt. Also Sie haben es im Blick, heißt, sehen im Moment keinen Handlungsbedarf. Aber warum kein Handlungsbedarf? Warum sagen Sie, unter 14-Jährige, die sich aber teilweise wirklich in Banden kriminell organisieren, sind nicht strafmündig und Sie sehen da keinen Handlungsbedarf? Vielleicht noch mal als Erläuterung. Wie gesagt, braucht man im Fernsehen manchmal dann auch als O-Ton. Und nicht als schriftliches Statement.
Also, wie gesagt, wir beobachten die Situation mal ganz allgemein. Und darüber hinaus ist das einfach auch dem geschuldet, dass es eine Evaluation benötigt von der ganzen Situation. Wir haben ja nicht gesagt, dass es keinen Handlungsbedarf gibt, sondern wir haben nur gesagt, wie die Rechtslage im Moment ist. Im Moment ist es eben nicht so, dass da eine Strafmündigkeit vorliegt, und wir beobachten die Situation, und je nachdem, wie sich das entwickelt, können wir dann handeln oder auch nicht.
Gut, dann haben wir eine Nachlieferung von Herrn Wagner zum Thema Georgien.
Der Kollege hat jetzt, glaube ich, schon den Saal verlassen, aber er hatte mich ja gefragt, ob gestern ein Treffen von Botschafterinnen und Botschaftern mit der georgischen Präsidentin stattgefunden hat. Das kann ich bestätigen. Es gab ein Treffen auf Einladung der Präsidentin und daran hat auch die deutsche Gesandte in Tiflis teilgenommen.
Gut. Vielleicht ist jemand bei der Deutschen Welle dabei, der es Herrn Essipoff noch sagen kann. Dann ist Herr Jessen dran, dann gehen wir zu Ihnen.
Nee, ich war schon dran gewesen, sorry.
Das so.
War dann eine Doppelmeldung.
Dann bitte ihr, dann Herr Delfs, dann Herr Maus.
Ivanov, Ost-West TV. Ich hatte eine Frage zum Ukraine-Krieg, und zwar Reiter hat berichtet, dass man aus Berlin den Druck auf Zelensky-Regierung ausübte, damit Kiew die Mobilisierung ab 18 Jahren einführt. Können Sie bestätigen, dass es solche Gespräche, solche Empfehlungen seitens Deutschland gibt?
Dazu kann ich nicht bestätigen. Ne?
Vielleicht Herr Müller?
Nicht unser Bereich.
Und ehrlich gesagt, wir würden uns ja nicht einmischen als Deutschland in die Art und Weise, wie die Ukraine ihren Selbstverteidigungskampf gegen die Russen führt.
Genau, volle okay. Zustimmung.
Herr Müller, wahrscheinlich aus Ihrer Seite, würden Sie das als eine richtige Strategie einschätzen seitens der Ukraine, wenn sie doch die Mobilisierung, also den Mobilisierungsalter herabsetzen bis 18 Jahre?
Sowas kommentiere ich überhaupt nicht. Wie gerade dargestellt wurde, die Ukraine ist für ihre Belange verantwortlich und wird für ihre Belange die richtigen Entscheidungen treffen.
Dann ist Herr Davies dran, dann Herr Maus.
Ja, auch eine Frage an Herrn Müller, und zwar zu dem, es gibt ja heute einen Bericht, dass das Verteidigungsministerium noch 4 weitere U-Boote ordern will. Erstmal können Sie das bestätigen und genau auch den Sachverhalt, dass das für NATO-Anforderungen wohl geschehen muss.
Also bestätigen können wir diese Vorgänge immer erst, wenn sie die parlamentarische Befassung durchlaufen haben. Das ist übliche Praxis. Wo stehen wir aktuell? Wir stehen aktuell dieses Jahr bei 59 sogenannter 25 Millionen Euro Vorlagen, die schon erfolgreich durch den Haushaltsausschuss gelaufen sind. Das ist dort auch schon mehr als im letzten Jahr, ein neuer Rekord. Und der Bundesminister hat ja schon zuletzt, weil ich weiß, am 18.11. in Schrobenhausen bei MBDA, da können Sie gerne noch mal reinhören in das Statement, hat er auch gesagt, dass wir hier weiterhin daran bemüht sind und auch dazu gute konstruktive Gespräche schon haben mit den demokratischen Fraktionen, noch weitere Vorhaben dieses Jahr durch den Haushalt, durch die Ausschüsse zu bringen. Er hat dabei auch Beispiele genannt. Die U-Boote waren ein Beispiel, die wir aber hiermit nicht bestätigen können. Wichtig ist hier, dass wir das Ziel haben, die Einsatzbereitschaft der Truppe und entsprechend die Ausrüstung der Bundeswehr weiter zu stärken. Zu Ihrer Frage zu den U-Booten, vielleicht allgemein dazu nur, natürlich sind U-Boote alles, was Seekrieg angeht und maritime Operationen angeht, mit der besten Sensor, den sie haben können. Und damit auch absolut wertvoll, vor allen Dingen in der aktuellen Situation, Landes- und Bündnisverteidigung, ich muss wissen, was wo passiert, vor allen Dingen auf See auch. Und deswegen ist das ein sehr wertvolles Asset, ein sehr wertvolles System. Und wir haben aktuell 6 in Nutzung, davon 2 schon in der moderneren Version. Und ja, auch natürlich im NATO-Rahmen wird über die U-Boot-Frage und über die Fähigkeiten, die U-Boote mitbringen, besprochen und natürlich sich abgestimmt. Ja.
Darf ich nochmal nachfragen? Das heißt, Sie können aber schon bestätigen, dass diese NATO-Anforderung sich geändert hat und dass es da Handlungsbedarf gibt, was die deutsche Bereitstellung von U-Booten angeht.
Über Einzelfähigkeiten, über Einzelforderungen der NATO kann ich nichts bestätigen, kann ich nicht reden. Mhm. Aber natürlich, und wir hatten ja Diskussionen auch vor ein paar Wochen, Monaten schon zu NATO-Forderungen in Gänze an alle Nationen. Natürlich bringt die aktuelle sicherheitspolitische Lage mit, dass auch die NATO sich, was Fähigkeiten und Kapazitäten angeht, auch hier weiterentwickeln muss. Und da spielen, soweit ich weiß, so gut wie alle Systeme und alle Fähigkeiten eine Rolle.
Okay. Jetzt haben wir von Herrn Kall noch einen Nachtrag.
Geht's auch? Ja, Steiner, ich kann noch mal präzisieren zum Einsatz der Bundespolizei See bei den Aufklärungen rund um das durchtrennte Glasfaserkabel in der Ostsee. Da bedarf es jetzt keiner speziellen Anforderungen durch Schweden oder Finnland, also die Partner, mit denen wir da sehr eng zusammenarbeiten, sondern das macht die Bundespolizei aus originärer Zuständigkeit für die Strafverfolgung wegen eines möglichen Bezugs auch zu Deutschland.
Dann Herr Maus.
Ja, Andreas Maus, Monitorredaktion WDR. Es sind nochmal zum Themenkomplex Israel und der Haftbefehl. Auch im Hinblick auf die Diskussion oder auf das Podium, was jetzt vorher war, habe ich nochmal 3 Punkte kurz, die ich nachfragen wollte. Zum einen wurde Kritik laut, auch in der Runde, dass die Bundesregierung auch die praktisch durch ihre, ich sag mal, sehr defensive Haltung die Institution des Internationalen Strafgerichtshofs schwächt. Und ja, im Prinzip die Forderung erhoben wurde, dass man da doch eine offensivere Unterstützung seitens der Bundesregierung einfordert. Was sagen Sie zu solchen, zu dieser Kritik?
Ich kann dazu gern, also das würde ich natürlich zurückweisen. Ich würde Sie nochmal auf das verweisen, was wir hier ja auch schon gesagt haben und was ja auch der Regierungssprecher gesagt hat, dass wir ein wichtiger Unterstützer des Internationalen Strafgerichtshofs sind. Wir die Unabhängigkeit dieses Gerichts schätzen und wir uns natürlich an unsere völkerrechtlichen Verpflichtungen halten werden. Ich nehme Ihre Frage aber noch vielleicht noch mal zum Anlass, noch Folgendes zu sagen. Sie haben ja wahrscheinlich wahrgenommen, dass die israelische Regierung angekündigt hat, am Mittwoch Rechtsmittel gegen den Haftbefehl beim ISTGH einzulegen. Das finden wir einen ermutigenden ersten Schritt, weil wir ja auch immer unterstrichen haben, dass die israelische Regierung mit dem Gerichtshof kooperieren sollte. Und genau das tut sie jetzt. Das Einlegen von Rechtsmitteln ist ja genau der Weg, den das Recht vorsieht. Und vor dem ISDGH gilt das genauso wie in jedem anderen Rechtsstaat.
Noch Nachfrage, also. Punkt zwei. Was bedeuten denn dennoch die Haftbefehle für die deutschen Rüstungsexporte nach Israel? Also fürchtet die Bundesregierung nicht, sich da möglicherweise in Mithaftung zu begeben bei möglichen Kriegsverbrechen und praktisch dann, was auch weitere Exporte angeht, also dann praktisch mitschuldig zu werden, falls es auch weitere Ermittlungen geben könnte?
Also da gilt auch das, was wir hier immer gesagt haben, über Rüstungsexporte wird ja im Einzelfall entschieden und natürlich spielt bei diesen Erwägungen auch die Frage des humanitären Völkerrechts immer eine Rolle. Und Sie wissen auch, und das haben wir wiederholt gesagt, das sagen wir nicht nur hier, das sagen wir auch nachdrücklich der israelischen Regierung, natürlich erwarten wir, dass sich die israelische Regierung an das humanitäre Völkerrecht hält bei ihrem Vorgehen in Gaza.
Die letzte Frage, Nachfrage, letzte Reihe, bitte.
Ja, eine Frage an Herrn Büchner, an die Bundesregierung.
Also wir sind beim Thema noch, ne?
Also Strafgericht.
Ja, okay, genau.
Dann bin ich richtig. Letzte Woche hat die Bundesregierung angekündigt, den Strafbefehl zu prüfen. Wie ist der Stand der Dinge und will jetzt die Bundesregierung das Ergebnis des Einspruches in Israel abwarten?
Also der Regierungssprecher hat sich dazu ja umfassend eingelassen am 22.11. und ich habe heute keinen neuen Stand dazu.
Ich kann vielleicht dazu ergänzen, wir sind ja an dem Punkt noch gar nicht. Es gibt ja bisher kein Rechtshilfeersuchen an Deutschland von Seiten des ISDGH und ich gehe jetzt auch mal davon aus, sozusagen in Kenntnis dessen, was der ISDGH bei vorigen Verfahren gemacht hat, dass der ISDGH sich natürlich jetzt mit den von Israel eingelegten Rechtsmitteln erstmal auseinandersetzen wird. Insofern ist das eine hypothetische Frage, die Sie da stellen.
Laut einem Medienbericht in Frankreich hat der Ministerpräsident Netanyahu den Präsidenten Macron angerufen, um halt den Haftbefehl nicht umzusetzen. Gab es auch Anrufe aus der israelischen Regierung nach Deutschland, das nicht umzusetzen?
Ich habe dazu keine Informationen. Sie?
Also ich habe dazu auch nichts, was ich hier kundtun kann. Ich will vielleicht noch mal einmal klarstellen, wir sprechen ja hier nicht für Frankreich, sondern wir sprechen für Deutschland. Und für Deutschland muss man noch mal klar sagen, wir haben die Entscheidung des ISDGH zur Kenntnis genommen. Darauf hat Herr Büchner ja gerade auch noch mal verwiesen, auf die Erklärung, die wir dazu abgegeben haben. Es handelt sich erstmal um eine Haftbefehlsentscheidung und nicht um ein Urteil. Das, glaube ich, ist auch wichtig, nochmal zu unterstreichen. Und wir haben aber eben auch klar gesagt, dass Deutschland sich an Recht und Gesetz halten wird und an das Völkerrecht und wir die Unabhängigkeit des ISDGH achten.
Zu dem Thema noch. Herr Tofimir, Frau Jeckels. Herr Schütze, auch zu dem Thema? Anderes Thema. Dann müssen wir ein bisschen auf die Uhr schauen, allmählich auch.
Herr Wagner, eine Frage zu Nordgaza. Da geht es speziell um die Besiedlungspolitik, Wiederbesiedlungspolitik Israel. Gestern war der israelische Bauminister Itzhak Goldknopf in Nordgaza mit Siedlervertretern zusammen, wo es konkret um Baupläne in Nordgaza ging. Das israelische Militär hat Nordgaza jetzt zum Sperrgebiet erklärt. Das heißt, auch die Palästinenser, die noch da leben, können nicht aus der Gegend raus. Wie besorgt sind Sie über die Entwicklung?
Über die Äußerung sind wir sehr besorgt. Wir haben hier immer wieder konsistent und klar und deutlich gesagt, in der ganzen Länge des Konflikts, dass eine Wiederbesiedlung Gazas wir entschieden ablehnen. Das tun wir nicht allein, das tun auch unsere amerikanischen Partner zum Beispiel. Sie erinnern sich vielleicht, was die amerikanische und die deutsche Außenministerin dazu am Rande der G7 in Tokio schon im Herbst letzten Jahres gesagt haben. Und insofern weisen wir alle Äußerungen, die Planung oder auf den Bau von Siedlungen in Gaza abzielen, entschieden zurück.
Das ist ja immer schon Ihre Politik gewesen. Aber was tun Sie jetzt konkret, um auf Israel Druck auszuüben in dieser Angelegenheit?
Herr Tofignier, ich verweise Sie auf das, was ich eben gesagt habe. Wir weisen diese Äußerungen entschieden zurück. Und die Haltung der deutschen Bundesregierung mit Blick auf solche Pläne, die vielleicht von Teilen der israelischen Regierung verfolgt werden, sind sehr deutlich. Und das machen wir auch gegenüber der israelischen Regierung deutlich.
Frau Jeckels und Herr Jung noch zu dem Thema, dann wechseln wir das Thema.
Ich wollte eigentlich noch mal zu dem deutschen Umgang mit den Haftbefehlen fragen. Sie haben angekündigt, Sie werden jetzt prüfen, was die Konsequenzen für Deutschland sind. Wann dürfen wir noch vor Ende der Legislaturperiode mit einem Ergebnis dieser Prüfung rechnen oder werden Sie das dann der nächsten Bundesregierung überlassen?
Frau Jeckels, zu den Details des inländischen Verfahrens müsste ich wahrscheinlich an das zuständige BMJ abgeben, aber ich kann mal so viel sagen, das habe ich ja eben auch schon gesagt, es gibt ja noch kein Rechtshilfeersuchen des ISTGHs an Deutschland. Insofern ist das eine hypothetische Frage und wie unsere grundsätzliche Haltung zu dem Haftbefehlsentscheidung ist, die habe ich jetzt hier, glaube ich, ausreichend dargelegt.
Und wenn wir beim Thema Prüfen sind, wenn ich mich richtig erinnere, hatten Sie auch als das EGH-Gutachten zur Illegalität der israelischen Besatzung des Westjordanlands rauskam, auch gesagt, Sie werden die Konsequenzen prüfen. Das war im Juli. Vielleicht ist es an mir vorbeigegangen. Gab es da auch schon ein Ergebnis zu den Prüfungen? Und wenn nein, wann können wir damit rechnen, was das ganz konkret für die deutsche Politik bedeuten wird?
Naja, wir haben dieses Gutachten zur Kenntnis genommen. Das hat ja einige sehr weitreichende völkerrechtliche Aussagen beinhaltet es auch. Und Sie können davon ausgehen, dass wir das natürlich immer auch in unserer Politik berücksichtigen.
Also es wird kein spezifisches Ergebnis dieser Prüfung, die Sie angekündigt hatten, mehr geben, was es ganz konkret bedeuten wird.
Naja, ich habe ja nicht angekündigt, dass wir hier einen Bericht vorstellen, sozusagen, wie wir dieses Gutachten völkerrechtlich einordnen. Aber es ist doch vollkommen klar, dass wir diese Äußerungen von den obersten Gerichten, internationalen Gerichten zur Kenntnis nehmen, sie uns anschauen, sie intern sorgfältig prüfen und dann das natürlich auch Einfluss findet in unsere Haltung, in unsere Nahostpolitik. Aber das ist nichts, was ich hier jetzt detailliert darlegen werde.
So, dann Herr Jung noch zu dem Thema. Dann
ja, weil Sie jetzt heute schon wieder betont haben, dass Sie ein wichtiger Unterstützer des ISTGH sind. Wie kann denn ein wichtiger Unterstützer des ISTGH bei einer Entscheidung desselbigen seine Verpflichtung zur Verhaftung offen lassen?
Aber Herr Jung, wir lassen doch gar nichts offen. Die Frage stellt sich doch konkret gar nicht.
Doch. Die wurde hier mehrfach gestellt. Ich meine, das ist um die Welt gegangen letzte Woche, was Sie hier abgespielt
haben. Herr Jung, ich spreche Ihnen ja nicht ab, die Frage zu stellen. Nur Sie fragen mich ja, wie gehen Sie mit dem Haftbefehl um? Die Frage sozusagen, was daraus folgt, stellt sich doch im Moment gar nicht. Es gibt noch kein Rechtshilfeersuchen des ISTGH an Deutschland. Und wie wir den ISTGH sehen, haben wir sehr deutlich dargelegt. Wir sind Unterstützer dieses Gerichts, wir erkennen seine Unabhängigkeit an und es steht vollkommen außer Frage, dass Deutschland seinen völkerrechtlichen Verpflichtungen nachkommen wird.
So, wir sind am Ende der Zeit jetzt allmählich und ich habe jetzt noch Fragen von Frau Silva, Herrn Schütze, Herrn Kubina, Herrn Delfs, Herrn Steiner, dann schließen wir die Liste. Bitte.
Ich?
Ja.
Achso, vielen Dank. Ja, und zwar der Präsident des Bundesverfassungs, des Bundesnachrichtendienstes hat des Öfteren schon, und das BMI, Entschuldigung, hat des Öfteren schon auf die Gefahr von Russland verwiesen. Jetzt kommt aber dazu, dass die Bundestagswahl, dass der davon ausgeht, dass durch hybride Methoden der Kriegsführung, Cyberangriffen die Bundestagswahl beeinflusst werden kann. Wie geht das BMI damit um, beziehungsweise was weiß das BMI genau davon? Darüber, Dankeschön.
Ja, dazu kann ich gerne was sagen. Ich kann natürlich, um das kurz vorwegzuschieben, aber nichts zum BND-Präsidenten sagen. Der BND ist nicht im Bereich des BMI, aber ich kann Sie erstmal hinweisen auf eine ausführliche Analyse und Hinweise zur Gefährdungslage, die das Bundesamt für Verfassungsschutz als der Inlandsnachrichtendienst heute herausgegeben hat. Gefährdung der Bundestagswahl durch unzulässige ausländische Einflussnahme. Das finden Sie auf der Website des Verfassungsschutzes, wie gesagt, heute Vormittag veröffentlicht und da einen ausführlichen Überblick über illegitime Einflussaktivitäten, die wir durch ausländische Staaten befürchten müssen, die Beeinflussung durch mögliche Cyberattacken, andere Möglichkeiten illegitimer Einflussnahme, die Diskreditierung politischer Akteure, die gezielt auch durch ausländische Nachrichtendienste erfolgen kann, die Gefahren durch Sabotage, über die wir im Moment ja auch ausführlich sprechen. Die Bundesinnenministerin war vor kurzem hier an dieser Stelle und hat die aktuelle Cybersicherheitslage vorgestellt. Dabei hat sie auch sich ausführlich geäußert zu möglichen Bedrohungen mit Blick auf die Bundestagswahl. Einerseits durch Cyberattacken, aber eben auch durch andere Einflussnahmeversuche und vor allen Dingen auch Desinformationskampagnen. Insofern ist das für uns ein sehr starkes Thema und wie stark da auch die Sicherheitsbehörden unterwegs sind, um uns dagegen zu schützen, haben wir vor der Europawahl gesehen, wo es ja den deutschen Sicherheitsbehörden zusammen mit Tschechien und anderen europäischen Staaten gelungen ist, eine massive russische Einfluss- und Desinformationskampagne aufzudecken mit dem Titel Voice of Europe. Und auch das dahinter liegende Netzwerk aufzudecken und zu zerschlagen und mit Sanktionen in Europa zu belegen. Insofern zeigt das ja, wie im Vorfeld von Wahlen es solche Operationen auch gibt, aber auch, dass unsere Sicherheitsbehörden in der Lage sind, diese eben aufzudecken und auch rechtzeitig vor solchen Operationen zu warnen, wie das eben der Verfassungsschutz heute auch getan hat. Und vielleicht noch ein Hinweis dazu, das Bundesamt für Verfassungsschutz hat speziell mit Blick auf die Bundestagswahl auch eine spezielle Taskforce eingerichtet, die sich genau diesen Bedrohungen durch Desinformation, durch Einflussnahmeoperationen, durch Spionage, Sabotage, Cyberattacken widmet und damit auch für die nötigen Schutzvorkehrungen sorgt.
Herr Steiner dazu.
Ja, dann hat sich auch die andere Frage erledigt. Herr Kall, ich wollte noch mal nachfragen. Ich habe die BfV-Analyse bzw. das, was dort jetzt auf der Website veröffentlicht ist, natürlich heute Morgen schon gelesen, als es rauskam. Schrecklich genau wird es natürlich nicht. Ich würde gerne wissen, Sie haben es gerade so beschrieben, mit welchen Szenarien rechnen Sie denn selbst momentan als BMI? Sie müssen ja reaktionsfähig aufgestellt sein, wenn dann etwas passiert. Gibt es wirklich Szenarien, wo Sie sagen, die zeichnen sich heute schon ab? Vielleicht auch mit Blick auf diese spezielle Wahl in Rumänien.
Also die Szenarien sind ja in genau dieser Analyse und auch den Warnungen, ist ja auch deutlich als Warnung auch formuliert durch das BfV, genau darin beschrieben. Und ehrlich gesagt, im Vorfeld eines solchen Ereignisses wie der Bundestagswahl ist es sicherlich richtig, Szenarien zu beschreiben, aber auch nicht darüber zu spekulieren, was konkret eintritt, sondern eben für Schutzmaßnahmen zu sorgen, die das möglichst rechtzeitig aufdecken, rechtzeitig verhindern. Und genau das findet sich darin. Und um welche Bereiche es da geht, habe ich ja gerade beschrieben. Am Ende der Analyse finden Sie natürlich auch den Hinweis, eine Spekulation darüber. Nachrichtendienste wechseln auch ihre Mittel und Instrumente. Aber wie gesagt, entsprechend stellen wir uns eben darauf auch rechtzeitig ein.
Letzte Nachfrage dazu. Gibt es denn bereits jetzt aus Ihrer Sicht Anzeichen dafür, dass Akteure aktuell aktiv sind?
Also zu ganz aktuellen, auch gerade nachrichtendienstlichen Erkenntnissen wissen Sie, dass wir uns da gar nicht äußern dürften und nicht äußern können öffentlich. Aber wie gesagt, ich finde, das sind schon sehr deutliche Hinweise auf das, womit wir rechnen müssen und weswegen eben der Schutz auch in dieser Taskforce erhöht wurde. Und was den Bereich Cyber angeht, will ich nur daran erinnern, wie massiv Cyberangriffe es zum Beispiel auf die CDU gab, erst vor wenigen Monaten, dass da wichtige Systeme auch lahmgelegt worden sind und als auch gegen die SPD gab, das ist auch einer ATP-Gruppierung attribuiert worden, darüber haben wir hier informiert. Insofern diese Angriffe auf Parteien, auf Institutionen, die gibt es ja längst und die haben ja auch sozusagen ein größeres Ziel, nämlich den demokratischen Prozess insgesamt in Frage zu stellen und anzugreifen und eben nicht nur einzelne Parteien oder Kandidaten und entsprechend wappnen wir uns auch dagegen.
Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
Gut, dann habe ich Herrn Schütze, Herrn Kubina, Herrn Delfs jeweils. Hat sich erledigt, Herr Kubina?
Eine Frage an Frau Grüneberg zu Corona-Schutzmasken. Es gibt ja Medienberichte, wonach der Bund 1 Million Euro pro Monat für die Lagerung der vielen übrig gebliebenen Masken zahlt und dass das BMG jetzt plane, diese Masken gratis zu verteilen. Trifft das zu?
Also das BMG hat sein Nutzungskonzept für noch vorhandene Verbrauchsgüter wie Schutzmasken aktualisiert. Dieses Nutzungskonzept ist dem Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages übermittelt worden und steht auf der Tagesordnung des Ausschusses für dessen Sitzung am 4. Dezember 2024. Das BMG prüft und realisiert seit 2020 fortlaufend die Verwendung qualitativ hochwertiger Schutzmasken zugunsten von Nutzerinnen und Nutzern in Deutschland und international. Die Abgabe geht dann über die WHO. Und Ziel ist, einen ausreichenden Lagerbestand zu halten und gleichzeitig die Zahl an Masken, die nach Ablauf der Haltbarkeit vernichtet werden müssen, gering zu halten. Die Angebote zur kostenfreien Abgabe von Masken wurden insbesondere von Einrichtungen der Pflege- und Gesundheitsversorgung ja bereits in Anspruch genommen. Das Angebot soll jetzt erneuert und ausgeweitet werden. Warenbestände, die die Qualitätskontrollen nicht erfüllen, müssen während laufender Gerichtsverfahren schon aus Beweissicherungsgründen eingelagert werden. Auch hier reduziert das BMG die Kostenlast, indem es wo und wann immer möglich Material thermisch verwertet.
Also das bestehende Angebot an Gesundheitseinrichtungen, solche Masken gratis zu bekommen, das wird fortgeführt, aber es gibt jetzt keine Verteilaktion mit dem Ziel, diese Masken am Berliner Hauptbahnhof etwa unter das Volk zu bringen.
Also ich habe diesen Medienbericht auch gesehen, aber ich kann mich jetzt nur auf das berufen, was ich Ihnen gerade gesagt habe. Es gibt eben ein Nutzungskonzept, das dem Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages übermittelt worden ist. Und da soll am 4. Dezember eben in der Sitzung darüber bestimmt werden.
Ja, mir sind die Einzelheiten jetzt nicht gegenwärtig aus diesem Nutzungskonzept. Verneinen Sie damit den Medienbericht? Also es ist keine solche Verteilaktion über Gesundheitseinrichtungen hinaus geplant. Und
gegebenenfalls müsste ich Ihnen dann was nachliefern.
Ja, das wäre nett.
Genau.
Danke.
Letzte Frage für heute von Herrn Davies.
Ja, geht ganz schnell. Herr Büchner, der ukrainische Präsident hat auf Telegram gepostet, dass er ein Telefonat mit dem Kanzler hatte. Können Sie das bestätigen und vielleicht, falls ja, was zum Inhalt sagen?
Das kann ich bestätigen, das gerade sozusagen parallel gelaufen ist. Sie erhalten in wenigen Minuten eine Pressemitteilung mit Informationen zu dem Gespräch.
Vielen Dank dafür, vielen Dank für Ihren Besuch und, soweit Sie es frei haben, ein schönes Wochenende.